So, Aufnahme läuft.
Meine auch.
Meine auch.
Wer ist das?
Wer ist da? Stopp, Moment. Hallo?
Wer ist da? Nochmal.
Hallo.
Wer ist das?
Das ist ein anderer Mensch.
Leo? Hallo, stellen Sie sich vor.
Mein Name ist Michael Mauder. Ich habe mich hier auf diese Frequenz geschlichen, weil ich einige Fragen habe.
Ring, 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 ring.
Ja, hallo?
Ring, ring. Hallo, Corbinian, hi. Hast du den Michael Mauder eingeladen?
Nee, aber du sagtest doch, du möchtest gern mal irgendwie das du möchtest
ja, ich hätte niemals gedacht, dass das was wird.
Aufregender
der
machen.
Der ist doch viel zu bekannt, der ist doch viel zu berühmt.
Ja, ich weiß es auch nicht, jetzt haben wir so einen Promi in der Sendung. Keine Ahnung, was wir jetzt mit dem machen sollen, aber wir können es ja mal versuchen.
Ja, okay, ziehen wir es durch. Bis dann, Corbinian.
Bis dann, ciao. Ja, Michi, herzlich willkommen in der Sendung.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo, auch von mir.
Ja, du bist unser allererster Gast.
Das ist eine sehr große Ehre.
Und dabei haben wir schon 40 Folgen oder so aufgenommen.
Fast, ja.
Und 39 davon hochgeladen.
Okay, du scheinst besser informiert zu sein, besser vorbereitet zu sein als wir.
Michi hat sich wahnsinnig gut vorbereitet. Als ich ihm vorhin geschrieben habe, Korb braucht noch 10 Minuten, hieß es, warte mal, hat er dich nicht gerügt letzte Folge für die 2 Minuten Verspätung? Und dann so,
okay, ja, stimmt. Ja.
Irgendwas war da.
Es könnte heute ein bisschen schwierig werden, glaube ich, dass wir uns nicht alle aus Versehen gegenseitig unterbrechen, aber wir versuchen das Beste, oder? Weil wir sehen uns ja alle nicht. Wir sind ja alle woanders, oder?
Ja, ich bin bei mir zu Hause.
Also, ich bin auch woanders.
Ja.
Wo bist du denn?
Ich bin auch bei mir zu Hause.
Okay, Michi, wie machen wir das? Stellst du dich vor oder sollen wir dich vorstellen?
Stellt ihr mich doch mal vor und ich korrigiere euch, was ihr alles Falsches über mich gesagt habt.
Okay, ich fange mal an, weil ich kenne dich ja, wir haben uns ja noch nie im Real Life getroffen und wir sprechen uns heute auch zum ersten Mal und deswegen finde ich, bin ich die qualifizierte Person dafür, um ein paar Worte über dich zu verlieren. Und zwar, Michi Mauder hat einen Podcast, genauso wie wir, und der nennt sich Warum Stand-Up? Ist das soweit korrekt?
Das ist soweit richtig.
Und in diesem Podcast, da sprichst du über das Thema Stand-Up-Comedy. Mhm. Und da hast du unterschiedliche Gäste auch, die auch Stand-Up machen.
Jawohl.
So, und was mich jetzt schon mal wundert, ich habe mir das mal durchgeschaut,
wer da so
eingeladen war. Und da habe ich weder gelesen Jürgen von der Lippe, noch Ingo Appelt, noch Ralf Schmitz. Und da frage ich mich, was ist da los, Michi Mauder? Wer sind diese Leute, die dann am Podcast sind?
Das, also die drei, die du genannt hast, sind ja wirklich die absoluten Größen, die auch aktuell so touren. Deswegen habe ich einfach noch keinen Kontakt zu ihrem Management herstellen können. Die Leute, die bei mir im Podcast sind Leute, die Ahnung von Stand-Up-Comedy haben, im Gegensatz zu den Leuten, die man für Stand-Up-Comedy kennt.
Wow, da fühle ich mich jetzt richtig geehrt. Da fühle ich mich ja richtig geehrt jetzt.
Ja, weil du ja ja zu Gast warst.
Ja, Folge 29, 28, irgendwie sowas.
Irgendwie sowas, ja.
Ja.
Ich weiß die Folgennummerierung von eurem Podcast besser als die von meiner. aber ja, du warst bei mir zu Gast. Erzähl doch den Leuten mal, was du für Stand-Up-Erfahrung hast schon.
Ja, genau. Ich war jetzt zweimal auf einer Bühne und es ist so, ich kenne Michi Mauder von der Arbeit her und habe in seinem Podcast reingehört und fand den ganz, ganz großartig. Und ich wollte unbedingt mal zu Gast in einem Podcast sein. Also habe ich zu Michi Mauder gesagt, hey Michi Mauder, ich will zu Gast in deinem Podcast sein. Und er so, hahaha, so weit kommst doch. Du warst doch noch nie auf einer Bühne gestanden, habe ich gesagt. Das ist wohl richtig. Du hast doch auch eine Open Mic in München in einer Bar, wo man Stand-Up-Comedy machen kann, dann gib mir doch da mal einen Spot. Und dann bin ich da auf die Bühne nach irgendwie einem halben Jahr, habe ich mich durchgerungen, 7 Minuten auf ein Blatt Papier zu schreiben und habe die dann in 5 Minuten 30 vorgetragen, weil ich irgendwie 3 Witze vergessen hatte oder so, weil ich so aufgeregt war. Naja, und dann war mein Part getan und ich bekam die Einladung von Michael Mauder, doch mal in seinen Podcast zu kommen und über meine eine Stand-Up-Erfahrung zu reden. Die
da muss ich mal ganz kurz einhaken, weil okay, da hieß es nämlich in der Folge, da war auch von emotionaler Erpressung die Rede.
Ich wollte gerade sagen, also die Geschichte ist soweit richtig, es fehlt nur der Teil, wo ich 2 Monate lang tagtäglich drangsaliert wurde mit der Frage, wann es denn endlich soweit ist. Und ich habe versucht, das künstlich rauszuzögern, indem ich ihm sage, dass er doch bitte mindestens einen Auftritt spielen muss. Hätte nie gedacht, dass er das jemals macht.
Haha!
Aber er hat es getan und deswegen hat er seine Folge bekommen. Die ist aber sehr schön geworden, muss ich tatsächlich sagen.
Finde ich auch. Also ich bin jetzt leider nur vorher dazu gekommen, so die Hälfte zu hören oder so. Oder so ein Drittel. Jetzt aber die Frage, bist du das erste Drittel? Das erste Drittel. Ich habe von vorne angefangen, quasi ganz orthodox. Bist du jetzt dann heute freiwillig hier oder wurdest du quasi wieder auch erpresst, auch zu uns jetzt in die Folge zu kommen?
Gute Frage.
Das ist tatsächlich eine gute Frage, aber ich habe natürlich in Vorbereitung auf meine Folge damals auch in eurem Podcast reingehört und fand ihn sehr interessant. Habe sogar mehr als ein Drittel gehört. Nein, und fand es schon immer gut und habe dann die Einladung bekommen. Tatsächlich, glaube ich, nur mit einmaliger, kurzer emotionaler Erpressung. Okay. Und jetzt bin ich hier und freue mich sehr. Also schon mal vielen Dank.
Ja, natürlich gerne. Das wollte ich auch schon immer mal sagen. Ich wollte schon mal immer zu jemandem sagen, ja gerne, das haben wir dich eingeladen. Wir sind sehr großzügig.
Okay, Michi Mauder, willst du vielleicht erklären und den Zuhörern, die vielleicht das erste Mal einschalten, was wir hier eigentlich machen?
Ja, gut, also so gut habe ich mich dann doch nicht vorbereitet. Das ist der 1000-Fragen-Podcast. Und es geht darum, insgesamt irgendwann mal 1000 Fragen beantwortet zu haben.
Richtig.
Bei wie vielen seid ihr aktuell?
Bei so 160.
Ja, roundabout.
Okay. Ja. Gut, dann haben wir ja heute einiges vor uns.
Ja, genau. Ja, wir wollten heute eigentlich Schicht im Schacht machen. Also heute fertig.
Ja.
Die meisten Fragen, die ihr habt, kommen von gutefrage.net. Ist das nach wie vor so?
Ja. Nahezu 100%. Ja. aber manche kommen auch von Max Frisch, tatsächlich. Das okay, ist ein ja, ganz ehrgeiziger Hörer, der ganz viele Fragen stellt.
Ja.
Ja, genau, das ist das Konzept und ja. Das gefällt mir sehr gut.
Ja, das ist komplett richtig gesagt. Das Schöne ist, dass es ein Ende hat irgendwann. Also wenn die 1000 Fragen beantwortet sind, dann mal schauen, wie es weitergeht.
Da wäre ich auch erleichtert.
Vielleicht machen wir zu dritt dann irgendwas. Je nachdem jetzt, weil wir können ja schon mal die Hüllen fallen lassen. Das wird eine Doppelfolge. Also wir zeichnen zwei Folgen auf, weil wenn wir schon mal so einen tollen Gast haben, dann wollen wir auch möglichst viel Zeit damit mit ihm verbringen. Und wir haben ja so viel zu bereden. Ne?
Das stimmt. Ich habe zwar erst 2 Minuten vor der Aufzeichnung angefangen, Fragen rauszusuchen und so, aber ich habe da echt ein paar Kracher gefunden. Also
ja, aber es gibt auch abseits davon so viel zu reden. Wir müssen ja Michi Mauder auch featuren. Zum Beispiel.
Das stimmt.
Michi, warum Stand-up?
ja, das wäre jetzt auch mal an der Stelle interessant. Warum?
Da muss ich ja meine Standardantwort. Es wurde mal von meinem guten Freund Hans Thalhammer das genau analysiert, warum ich Stand-up mache.
Aha.
Bei mir liegt es daran, für mich ist Stand-Up-Comedy eine soziale Interaktion mit Menschen, ohne sozial interagieren zu müssen. Das heißt, ich habe die Vorteile einer sozialen Interaktion, die man scheinbar als Mensch so braucht, aber immer die volle Kontrolle darüber, weil ich ein Mikrofon habe und deutlich lauter bin als alle anderen.
Ah ja. Aber findest du nicht, dass ist das nicht so ein bisschen so eine Sache, mit der Leute, die irgendwie im Unterhaltungsbereich oder im Comedy-Bereich arbeiten, denn, dass man immer so kokettiert damit, dass man selbst so ein bisschen so also nicht so gut umgehen kann mit so Sozialstunts, dass man schon die Supermarktkasse irgendwie überfordert und dass das irgendwie man so leicht autistisch ist. Ist das nicht so ein bisschen so auch so ein Klischee mittlerweile fast? Also
Es ist, also von den Leuten, schwierig. also es ist zwar ein Klischee, aber in jedem Klischee ist ja auch was Wahres dran.
Das stimmt.
Und da ist es mehr Wahrheit als Klischee, würde ich fast behaupten. Also die Comedians, die ich gut kenne, haben alle irgendwie einen Schlag, zumindest die Guten.
Okay.
Das kann ich bestätigen. Ja. Ich habe ein paar kennengelernt und die Besten waren auch echt.
Die Besten haben mich mit dem Messer bedroht.
Nee, das wäre eine soziale Interaktion, das würden die nie tun.
Ach so, stimmt. Stimmt. Ja, ansonsten würde ich sagen, können wir vielleicht auch noch ein paar Sachen irgendwie so zwischen den Fragen klären.
Ja, aber ich glaube auch, dass man, wenn es jetzt wirklich darum gehen sollte, mich irgendwie da den Leuten näher zu bringen, dann ist das ja vielleicht auch durch meine beispiellosen Antworten auf die Fragen, die wir heute haben.
Ah, das stimmt, da lernt man schon ganz viel.
Ah, du willst dich quasi durch Leistung auszeichnen und nicht durch unsere Schleimerei. Das finde ich löblich.
Oh, das ist aber lieb.
Das finde ich löblich. Ja, dann wollen wir doch anfangen,
würde ich sagen. Ja, lass uns anfangen. Und ich würde sagen, der Gast hat das Recht, vielleicht auch die erste Frage zu stellen, oder?
Hat er, aber er hat doch nur eine.
Ach so, nee, dann.
Nein, ich hab auch noch eine zweite gefunden.
Ah, siehst du, dann hau doch mal raus.
Hey Leute, Smiley. Also das bin jetzt noch ich, der das. ich habe eine einfache Frage. Ist vielleicht für den Anfang ganz gut. Was kostete es circa 1900, ein Haus zu bauen? Gerne könnt ihr mir Preise für ein- und Mehrfamilienhäuser oder sonstige Gebäude nennen, wenn ihr das wisst. Vielen Dank für eure Hilfe.
Okay. Okay, das also, ist ja eine. Also was kostet das circa 1900, im Jahr 1900 ein Haus zu bauen?
Ja.
Also die Frage ist natürlich, die sich mir erstmal stellt, um das sinnvoll beantworten zu können. Welche Motivation steckt dahinter? Ist da möglicherweise eine Zeitreise geplant?
Also ich frage mich gerade auch, weil du, oh, Ruhe, Computer, Ruhe. Ich frage mich auch, weil normalerweise im Geschichtsunterricht stößt man ja auf dieses, auf diese komische Zeit, die du da 1900 nennst.
Die Jahrhundertwende,
wie Historiker sagen. Genau, ja. Oh Gott. Aber es wurde da noch nie irgendwie berechnet oder benannt, wie viel ein Haus dort kostet. Kann es mir auch kaum vorstellen, weil mittlerweile, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 5000 Reichsmark müssten das ja gewesen sein, wie viel ist das denn heutzutage? Kann ich das umrechnen? Soll ich das mal googeln?
Das könnte man doch mal googeln. Ich muss erst mal googeln, was denn die Währung war damals.
Ja, Michi, ich weiß nicht, wie geht's dir? Weißt du denn, wie viel kostet denn heute ein Haus?
Ja, das ist eine gute Frage.
Das weiß ich nicht und werde ich auch in diesem Leben nicht mehr erfahren wahrscheinlich.
Ja, also Miete, ich meine, du wohnst ja auch in München, oder?
Ja,
Miete.
Ich habe eine eigene Zwei-Zimmer-Wohnung in der Münchner Isarvorstadt.
Okay, ja, da zahlst du ja dann ungefähr so 2000 Euro, oder? So Miete.
Ungefähr, ja, für 2 Monate.
Ja, okay. aber es ist wirklich unvorstellbar. Also ich glaube, in München zum Beispiel ein Haus zu kaufen, das ging ja jetzt gerade gar nicht so. Und nee. Oder eins zu bauen, dann ging es ja darum.
Aber, da ist auch kein Platz.
Aber sonst, wenn man sagt, man baut jetzt auf dem Acker ein Haus, dann würde ich sagen, das kostet, also ich sehe jetzt mal ins Blaue geraten, bestimmt eine Million, oder?
Wo?
Ja,
so wann?
Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also wenn du, es ist ja ein Unterschied, ob du es baust oder kaufst. Also ich glaube aber, dass du so, je nachdem wie abgelegen, irgendwas zwischen einer halben und einer Million für ein Haus zahlst.
Ha!
Und ich meine, an so einem Betrag, also wir arbeiten ja alle irgendwie so ein bisschen im Medienbereich, wird vermutlich keiner von uns jemals in seinem Leben kommen, oder?
Nein.
Okay, gut, ich wollte mir nur mal selbst alle Illusionen nehmen.
Ja, das ist aber echt.
Ich glaube, du wolltest, dass du dich besser fühlst, weil wir dir zustimmen, dass wir das auch nicht.
Ja, ja. Genau.
Oh, ich hab eine Umrechnung.
Okay, schieß los. Genau,
also
eine Mark. Welche Währung?
Die Mark.
Ja.
Es hieß nur Mark. Die Reichsmark war danach.
Okay.
Ah, nee, da kam noch die Rentenmark für 2 Jahre. Dann kam die Reichsmark. Und zwischen 1871 und 1923 war es einfach nur die Mark. Finde ich cool. Und eine Mark entspräche, also eine Mark zum Jahr 1900, genau 1900 entspräche heute 6,70
Euro. 6,70 Euro? Ja, das kann man jetzt doch einfach ausrechnen. Da teilen wir jetzt quasi eine Million durch 6,70 Euro und dann haben wir.
Genau, dann mach das doch mal.
Wollen wir ganz kurz mal einen Taschenrechner rausholen?
Also, nein, da bin ich schneller.
Also ich frage mich überhaupt, woher eigentlich die Bezeichnung Mark kommt. Weil das ist ja auch ein Homonym mit diesem Vornamen Mark. Und ich weiß nicht, auch damals gab es ja auch schon Leute, die so hießen. Und die müssen sich doch noch furchtbar geschmeichelt gefühlt haben, oder? Dass die Währung, die alle Leute benutzen, auch Mark heißt.
Ja, du bist so kostbar.
Das damalige Finanzministerium hatte ein Meeting. Ey Leute, wir brauchen eine Währung, wie sieht's aus?
Marc, hast du da eine Idee? Marc, genau. Marc, sag doch mal was. Und dann hat er gesagt, ey, ich bin sau kostbar. Und dann war das die Marc. So glaube ich.
Ja, so muss es gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit.
Ich denke auch. Ich denke bei Marc eher immer eigentlich an Rückenmark.
Stimmt, das gibt es ja auch noch. Ja,
ja, ich denke nicht an den Namen Marc.
Aber da vermutlich gab es da ein Meeting der Metzgerindustrie. Und man hat sich halt getroffen, alle Metzgermeister des Landes. Und auch in diesem Meeting war dann wieder, da sind irgendwie alle eingeschlafen am Tisch. Marc, und so, Marc. Hey, Marc, hast du eine Idee, wie wir das nennen sollen, was da in dem Rückgrat drin ist? Marc. Also, Marc? Ja, und dann hatte man einen Salat. Oh,
aber wie war das, als es um Pastasoßen ging? Und wie man dieses Tomatenzeug nennt?
Vermutlich ähnlich. Das war eine Parlamentssitzung des italienischen Parlaments.
Ich würde auch sagen,
Berlusconi meinte damals, ey, Marc.
Nee, ich glaube, da waren ein paar verrückte Italiener, die haben einfach gibberisch geredet. Also, und dann und so auf einmal.
Der deutsche Begriff.
Nein, und dann ist da ein sehr sinnvoller Begriff rausgekommen, aber dann, als er von Italien über die Alpen nach Deutschland gekommen ist, war es wieder Marc. Aber jetzt zurück zu dem eigentlichen Problem des Häuserbauens im 19. Jahrhundert.
Ich habe die Taschenrechner-App geöffnet und dann gleich wieder geschlossen, weil ich die aber nicht verstanden habe, was ich da konfrontiert wurde. Also
knapp 150.000. 1 Million Reichsmarks sind knapp 150.000 Euro. Hallo?
Ja.
Wir bräuchten es aber andersrum, oder? Wir brauchen 1 Million Euro in Mark.
Das stimmt.
Ja, ja. 1 Million durch 6,70 Euro, oder?
Ja, ja, dann ist es richtig, richtig ausgerechnet, aber falsch genannt von dir.
Ja. Ah, ja, das ist meine Dummheit. Also der Taschenrechner hat nichts falsch gemacht.
Braucht man 150.000 Marks.
Ja. Hey. Okay.
Damit hätten wir das geklärt.
Also okay, Leute, mein Fuck.
Wenn du vor 120 Jahren ein modernes Einfamilienhaus reingestellt hättest, dann hättest du das zahlen müssen. Wenn du jetzt aber ein zeitgemäßes Haus gebaut hättest.
Genau.
Leute, mein Fuck, sorry, ich muss kurz unterbrechen. Und zwar, die Währung um 1900 hieß Mark. Und warum nennt man mehrere Mark nicht Marx? Weil es klingt wie Marx. Und Karl Marx, der auch zu dieser Zeit gelebt hat, natürlich der größte Kapitalismuskritiker war. Also gegen Geld, Finanzen und so weiter.
Ja.
Und dann haben die natürlich gesagt, dann hat Bismarck vermutlich gesagt, das können wir dann nicht bringen. Dann bleiben wir beim Mark. Das ist zwar grammatikalisch nicht korrekt, aber besser als das so zu nennen.
Ja.
Das ist ein guter Punkt, aber was war der Plural von Bismarck?
What?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Mark Bismarck wirklich so interessiert hat. Oder Mark Marx, Karl Marx? Das ist ja verrückt.
Nee, der ist Mark. Der ist Mark mit vorne.
Wie sind die Leute aber an das Grundstück gekommen und wie war da der Preis? Was hat ein Grundstück gekostet?
Ich glaube, du hast einfach jemanden abgestochen und dann war das deins.
Ja, oh, die gute alte Zeit.
Meine Überlegung war ja eher in die Richtung von wegen, das waren ja alles Handwerker um dich rum. Wurde das wirklich bezahlt oder hast du gesagt, hey, ich mache dir eine schöne Vase, wenn du mir hier die Wand hochziehst?
Ah, Tauschgeschäft.
Ja. Nee, klar, ja, das glaube ich nämlich auch. Beziehungsweise hat es überhaupt irgendwas gekostet? Weil vielleicht sind die Leute ja einfach, ich meine, was brauchst du, um ein Haus zu bauen? Weil die Leute waren ja damals wahrscheinlich deutlich handwerksaffiner, also waren bestimmt deutlich besser drin, auch das zu machen. Und dann sind sie einfach in den Wald gegangen und haben da so ein paar Bäume umgehauen und dann haben die das einfach dahingesetzt und ich weiß auch nicht, wie weit man 1900 damit war. War da schon wirklich alles aufgeteilt? Also hat man gesagt, okay, das ist jetzt alles gehört dem und dem?
100
ja?
pro.
Ja,
ja, die Industrialisierung.
Ja, die Kirche hat doch irgendwie im 14. Jahrhundert hat die sich doch alles geholt. Oder? Und dann haben's diese verschiedenen Karolinger und Franken und Sachsen haben sich's wieder zurückgeholt. Oder haben da irgendwie krumme Geschäfte mit der Kirche gemacht, irgendwie so. Ja. Aber das war, glaube ich, in Europa war das ganze Land, glaube ich, schon echt, weiß ich nicht, eigentlich mit den Römern war das doch schon komplett alles besetzt.
Ja, aber wirklich, aber was ich mich frage, ist das wirklich auch im Mikrobereich so? Ist das nicht nur so, dass man sagt, ja, okay, das gehört alles ungefähr so uns, aber wenn man jetzt wirklich dann ein Haus kaufen wollte, gab es dann da schon sowas wie Flurnummern? Also hat man gesagt, ja, das und der Bereich, den genau hier,
boah, das war musst bestimmt, du kaufen. Das war so. Bestimmt wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, einfach so in irgendeine Prärie zu gehen und zu sagen, ja, ich wohne jetzt hier, du hast keine Ahnung, unter welchem Herrschaftsgebiet das ist und wenn du Pech hast, sprichst du einen anderen Akzent als die und die erkennen, du bist einer von den Feinden und dann wirst du halt einfach getötet.
Ja, aber damals gab es doch sicherlich auch mehr Schwarzbauten, also da ist ja noch nicht sofort jemand vom Bauamt gekommen und hat gesagt,
das glaube ich schon.
Entschuldigung, aber haben Sie hier eine Genehmigung dafür, hier einen Falafel-Imbiss aufzumachen?
Also das glaube ich schon, ja. Das glaube ich schon, aber es war bestimmt auch nicht viel einfacher zum Beispiel, was wir, glaube ich, letzte Woche besprochen hatten, dieses einfach mal auswandern oder einfach mal nicht mehr mitmachen, war glaube ich, wesentlich gefährlicher.
Ja, vielleicht. Ja. Das kann natürlich sein.
Was steht denn in den Antworten? Gibt es da schon kluge Experten?
Antworten ist, Die schönste Sache, die du auf gutefrage.net antworten kannst, schwer zu sagen, Google würde sicher helfen.
Ja, das ist eine Scheißantwort, genau.
Das ist schwer in die heutige Zeit zu übertragen. 1900 ist schon lange vorbei. Okay. Jedes Haus ist anders gebaut, bla bla bla.
Ja, natürlich. Also es ist natürlich so ein bisschen vage formuliert. Also es wäre schon schön, einfach so ein bisschen zu sagen.
Ah, hier habe ich was. Ja. Sorry. Die Kosten für einen Bauplatz beliefen sich demnach auf 1800 Reichsmark. Das Haus, das darauf entstand, schlug einschließlich aller Nebenkosten mit 6000 Reichsmark zu Buche.
Ha!
Bei Unterkellerung kamen weitere 360 Reichsmark hinzu. Wer bauen wollte, musste selbst fleißig Hand anlegen und außerdem bei Flottmann arbeiten.
Wer ist Flottmann?
Ich hoffe, dass es ein konkretes Beispiel war, weil sonst war der Flottmann echt ein krasser Dude.
Flottmann ist irgendwie so Schlecker. Moment. Jeder, der ein Haus bauen wollte, der musste irgendwie bei Schlecker arbeiten.
Otto Heinrich Flottmann war ein deutscher Unternehmer und Inhaber der Flottmann-Werke. Aha.
Ja, aber das kann ja nicht sein, dass jeder bei Flottmann arbeiten musste, damit man sich ein Haus bauen konnte. Und dass man von dem noch nie was gehört hat. Dass man irgendwie so weiß, Bismarck, Hitler, Adenauer, aber nicht Flottmann.
Flottmann-Werke ist ein Maschinenbauunternehmen und ein wichtiger Bergbauzulieferer. Vielleicht gab's da, wenn du. Aber jetzt, ich will nochmal umrechnen, die ganze Chose. Ich finde das ja wahnsinnig detailliert. Also für einen Keller 350 Reichsmark?
360, ja. Also insgesamt sind's 8260 Reichsmark.
8260 Reichsmark mal 6,7 Dings ist gleich 55.000 Euro.
Ja, das ist ein Drittel von dem, was wir dachten.
Das ist ein Schnäppchen. Dafür kriegst du heute noch nicht mal ein Auto.
Das stimmt.
Was hast du? Ja, gut.
Was ich für Autos fahren will? Hallo, du weißt doch, wie es hier ist in München.
Ja. Ja, ich weiß auch, was du für ein Auto fährst.
Ja, genau. Dream big, dream big.
Ja, davon kann man sich vermutlich nicht mal so einen Roller in München mieten, oder? So ein Elektroroller.
Mit 55.000 kannst du dir nicht mal ein Frühstück hier leisten.
Okay, also ich weiß ja nicht, ich bin ein bisschen unsicher mit dem. Ich finde es cool, dass der Fragebeantworter da so spezifisch geworden ist. Ich könnte mir allerdings vorstellen, auch einfach sehr selbstbewusst behauptet.
Es kann aber auch sein, dass der geerbt hat.
Aus Geld und Kaufkraft ab 1871, Wikipedia, genealogy.net.
Wow.
Achso, okay, er hat es mit Quelle belegt.
Ja.
Wow. Was es alles gibt?
Es gibt einen mega detaillierten Artikel über Geld und Kaufkraft ab 1871.
Das ist wahrscheinlich das, was Sie an diesen Unis dann im BWL-Studium lernen, oder?
Fragst du mich das?
Keine Ahnung, im Fach Geschichte von BWL. BWL-Geschichte oder sowas.
Ehrlich, ich glaube, da wird nur unterrichtet, was man im Jura als räuberische Erpressung gelehrt bekommt. Okay. Kapitalismuskritik.
Ich habe hier drei Monatslöhne aufgeführt. Ich würde euch mal fragen, was ihr denkt, was um 1900 ein Hafenarbeiter in Hamburg verdient hat.
Ein Monatslohn in Mark?
Ja.
Im Monat?
Ein Monatslohn im Monat.
Danke. 18 Mark.
Ich sage im Monat sage ich 100 Mark. Das erscheint 100 What? Marks, denn ein Mark ist das konservative Monarchistenwort.
Wahrscheinlich sind es sogar nur 8 Mark oder so.
Es sind 61 Mark.
Was? 61, das ist ja der Wahnsinn.
Da war ich näher dran, habe ich gewonnen.
Ja.
Ein Hafen.
Ein Lehrling bei den Farbwerken Höchst hat auch etwa 60 Mark verdient und ein Chemiearbeiter 120 Mark.
Das sind 400 Euro. Das heißt, ist okay.
Als Chemiearbeiter musstest du 3 Monate allein für einen Keller arbeiten.
Ja, aber das ist okay.
Dann hast du einen Keller.
Hallo,
du
heute.
Ein Chemielabor reinbauen und dann konntest du selber als Chemiearbeiter in deinem Keller arbeiten.
Das stimmt, den nimmt einem ja auch keiner mehr weg.
Ja, also wenn du dir das mal vorstellst, in 3 Monaten kann ich mir hier gar nichts leisten. Also wirklich, da kann ich mir 3 Monatsmieten leisten, aber mehr nicht.
Und ein Frühstück.
Und vielleicht ein Frühstück. Also das ist, finde ich schon cool, an Betracht der Tatsache, dass Geld da mal so, also dass das ja alles noch nicht so inflationär war und so, sind 410 Mark oder Euro im Monat eigentlich schon ganz ordentlich.
Das stimmt.
Ich meine, so viel verdient ein Azubi,
ja,
wenn er Pech hat.
Ja. Das stimmt. Also ich weiß noch nicht genau wo, aber wahrscheinlich so im
ich weiß auch nicht wo, aber irgendwo bestimmt.
Maurer?
Ja. Naja, die verdienen, glaube ich, mittlerweile mehr. Ich glaube, also diese ganzen Handwerker sind die Millionäre von morgen. Ja, weil ja, die sowieso. Einfach die Skills, die,
klar, haben die Skills. Wenn auch unsere Zivilisation irgendwie untergeht, dann können die ja alles. Und wir können nix.
Ja, genau. Was hast du gesagt, Michi?
Die gibt's ja auch kaum noch. Du musst ja auch acht Jahre auf einen Termin warten mit so jemandem.
Genau, genau. Das hört man ja immer in diesem Podcast, dass die Leute so lange auf die Mechaniker warten.
Ja. Ich nicht, Leute, mir ist was im Zug passiert.
Nein.
Okay, ist mir ist nichts im Zug passiert.
Ach, hab ich mir gedacht. Okay. Also, nächste Frage. Ich würde so in der Zeit bleiben. Ja. So ein bisschen. Und zwar, was ist der Sinn einer ewigen Hölle? Was ist der Sinn einer ewigen Hölle? Wieso gibt es sie? Wieso ist sie ewig? Wieso ist sie nicht nur von kurzer Dauer?
Dass man Angst davor hat. Blöd.
Okay.
Blöd geantwortet, weil wenn du sagst, ja, wenn du jetzt nur 800 Menschen umbringst, weil du Bock drauf hast, dann kommst du so für ein Jahr in die Hölle und danach in den Himmel, dann denkt man sich, ja, cool, das nehme ich in Kauf.
Aber gibt's nicht noch was zwischen Himmel und Hölle so?
Darf ich mal kurz bei Michi, inwiefern, also würdest du gerne 800 Leute umbringen, wenn du wüsstest, dass du dafür nur ein Jahr in die Hölle kommst? Oder sind es private Fantasien, von denen du gerade sprichst? Oder war das jetzt mehr so eine Hyperbel, also so ein illustrierendes Beispiel?
Möchtest du es rausfinden?
Ich bin froh, dass wir nicht im selben Zimmer sind.
Nee, aber die Frage wurde ja präfisiert durch wir bleiben in der Zeit. Und ich glaube, um 19.
Ja, genau. Ja, also ich meine, wir
gezogen als irgendwie ein Strafenkatalog.
Ja, da braucht man sowas, einen moralischen Kompass, der durch die Beispielhaftigkeit einer ewigen Hölle eben verdeutlicht wird, wie schlimm das alles ist, oder? Corbinian, du bist doch so ein Hardcore-Atheist. Sag du doch mal was dazu.
Ich weiß gar nicht. Also erst seit kurzem bin ich, glaube ich, auch wieder Agnostiker. Ich glaube, ich werde jetzt esoterisch.
Das ist das neue Coole.
Moment, du hast gerade ungefähr drei Kurven gemacht. Du bist von Atheist zu Agnostiker, von wegen, ach, mach doch euren Scheiß alleine. Und dann doch irgendwie in die Esoterik gegangen.
Ja, ich kombiniere das alles in einer Person. Ich habe ja so einen
aber Agnostiker sein ist so das neue Atheist sein. Das ist so das neue Coole irgendwie so, die neue Aufklärung.
Und zwar, ja, glaube ich, das
soll ja auch jeder machen, was er möchte.
Genau, und ich glaube, es liegt daran, weil die Leute so merken, so, dass es jetzt, dass die Zeiten, die sind ja so, da passiert so viel, das geht alles so schnell mit dem Internet und technischen Entwicklungen. Man hat das Gefühl, man hat überhaupt gar keinen Einfluss mehr darauf. Und vielleicht kommt deswegen so ein bisschen wieder so dieses Ding zurück, so von wegen so, naja, vielleicht gibt es ja doch einen Gott und dann ist das alles gar nicht so schlimm und das ist irgendwie so ein easy way out. Vielleicht soll ich es doch nicht komplett ausschließen für mich, weil alles andere zu frustrierend ist. Auch Krieg und Hunger gibt es ja auch noch.
Ich glaube, das ist so dieses neue, diese neue Sache, so, die man durchs Internet irgendwie so mitbekommen hat, dass man doch nicht eben alles weiß und nicht sicher ist. Und das wird einem durchs Internet ja tagtäglich verdeutlicht irgendwie. Mein Lieblingsbeispiel ist dieses Ding, haben wir darüber schon mal geredet, mit diesen 8000 Spinnen, die man irgendwie in seinem Leben isst, oder diesen 800 Gramm Spinnen, die man angeblich im Schlaf isst. Das ist ja so ein Gerücht gewesen, das hat jeder geglaubt. Und dann habe ich jetzt aber auch übers Internet herausgefunden, okay, das war nur quasi ein Test, um herauszufinden, wie schnell sich Gerüchte übers Internet verbreiten. Und jetzt weiß ich im Endeffekt gar nicht, was ich glauben soll. Und ich glaube, das haben viele Menschen irgendwie vielleicht so ein bisschen herausgefunden, dass sie sich nicht sicher sein können. Und dann sind sie gewechselt vom Atheismus zur Agnostik.
Ja.
Das ist meine Theorie. Bitteschön.
Aber das heißt, du glaubst, also ich glaube eher, dass irgendjemand als Teil einer wissenschaftlichen Arbeit versucht hat, möglichst schnell oder zu schauen, wie schnell sich ein falscher Fakt übers Internet verbreitet, wenn er interessant genug ist. Das glaube ich eher wie irgendjemand, der sich einen zufälligen Fakt, der stimmt, ausgesucht hat, um dann zu behaupten, er wäre Teil einer wissenschaftlichen Arbeit gewesen.
Nochmal.
Also,
probier's nochmal.
Du sagst, als du erfahren hast,
dass
das Teil einer Arbeit war, um rauszufinden, wie schnell sich sowas verbreitet.
Ja, genau.
Warst du dir nicht mehr sicher, was du jetzt glauben sollst.
Richtig, genau.
Ich glaube aber, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, dass das stimmt, als dass sich jemand ausgedacht hat, dass es eine wissenschaftliche Arbeit war und der Fakt eigentlich wahr ist.
Echt? Du glaubst, dass man in seinem Leben irgendwie diese acht, wie viel sind's?
Nein, eben nicht. Ich glaube, weil, so wie du das gerade gesagt hast, wir kommen hier nie wieder raus, so wie du das gerade gesagt hast.
Also ich glaube sowieso nichts mehr. Ich glaube nichts mehr. Vor allem, was die Medien einem auch erzählen, so, da bin ich eh ganz, 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 auch so mit den Öffentlich-Rechtlichen, und das ist ja alles, das weiß man ja auch so. Oder ist ja bekannt. Ihr wisst, von was ich spreche, oder?
Stimmungskiller. Okay, warum, was ist der Sinn einer ewigen Hölle? Angst. Und ich glaube, da sind sich alle einig. Angst ist
ja,
ist
ja, und vor allem natürlich ist eine ewige Hölle auch ein ganz anderes Argument, als wenn du sagst, okay, das ist halt so gestaffelt und so, es ist natürlich, ewig ist ewig. Und dann denkst du so, da ist halt schon zweimal drüber nach, ob du jetzt eine Packung Kaugummis kaufst.
Habe ich auch die Frage, die der große Bart Simpson schon gestellt hat. Gewöhnt man sich da nicht dran wie an zu heißes Badewasser?
Ha, das ist ja richtig philosophisch. Man könnte glauben, dass bei den Simpsons kluge Köpfe dahinter stehen, die sich das ausdenken.
Ja. Aber dann war es doch nur Conan O'Brien. total sinnvoll. Also ich habe momentan, muss ich von der Arbeit aus für ein paar Wochen jeden Tag eine Stunde wohin fahren und wieder zurück. Und das ist, und ich hasse es wirklich. Aber ich habe mich erstaunlich schnell an diese Fahrt gewöhnt. Wo ich dachte, also ich höre jetzt immer so Podcasts und so oder ein bisschen Musik, und das geht auch eigentlich relativ schnell vorbei. Und ich glaube, man kann sich extrem schnell an Sachen gewöhnen. Ich glaube auch so Sachen, wenn man jetzt so sagt, so ja, in ein paar Jahren vielleicht müssen wir alle Insekten essen und so, und jetzt sagen ganz viele Leute noch so, nee, das mache ich nicht, das ist ja voll eklig. Ich glaube, da gewöhnt man sich, nach 2 Tagen bist du dran gewöhnt.
Die viel wichtigere Frage ist doch aber, wie schnell kann man sich Sachen abgewöhnen? Und da komme ich mal wieder aufs Rauchen. Wie schaut's da aus?
Ich bin aktuell wieder dabei, also beim Team Nichtrauchen.
Ah, okay.
Ja.
Cool.
Ja.
Cool.
Du auch?
Freut mich. Wollen wir mal die nächste Frage machen?
Michi, wie sieht's aus bei dir?
Ich habe in meinem Leben, wir haben einmal, als ich 15 Jahre alt war, im Schrebergarten meiner Eltern, wollten wir Zigaretten an dem einzigen Automaten, wo es noch ohne Ausweis ging, kaufen und haben aus Versehen Zigarillos gekauft. die haben wir dann zwar geraucht, aber danach allesamt nie wieder eine angefasst. Das ist meine Raucherstory von vor.
Ja, es waren halt aber auch Zigarillos. Ich glaube, wenn ihr da mehr Glück gehabt hättet und echte Zigaretten euch geholt hättet, dann wärst du ja schon auch mal cool.
Ich weiß, ob der entspannenden Wirkung einer Zigarette, und genau deswegen habe ich Angst davor.
Nee, das stimmt ja gar nicht, oder?
Doch, also ich finde, an der Stelle kann man es auch mal sagen, diese ganze Anti-Raucher-Lobby, und Rauchen ist nämlich auch was Schönes. Das ist auch was Schönes.
Ja, das bestreite ich ja gar nicht. Aber ich meine, die Zigarette kann dich nur entspannen, weil du süchtig nach ihr bist.
Und man sagt ja auch, die Dosis macht das Gift, weil in geringer Menge sind Zigaretten auch gesund. Also da bin ich mir fast sicher.
Ja, ist das nicht so, die Leute, die 120 Jahre alt werden, die alle irgendwie ein Glas Rotwein am Tag trinken, dass die auch...
Ja.
Ja.
Auch irgendwie eine am Tag rauchen oder Zigarre rauchen oder sowas.
Klar, oder schau dir Helmut Schmidt an, der ist auch 120 geworden.
Oh ja.
Und der hat jeden Tag eine Packung Mentholzigaretten geraucht.
Ja, es war halt aber auch Menthol, ne?
Vielleicht ist das der springende Punkt. Okay, wollen wir weitergehen zur nächsten Frage? Okay, wir sagen,
ja,
unsere Antwort lautet aus Angst. Sind wir uns einig?
Ja, es ist, ja. Ich hab gehofft, dass ich da so ein paar sweet Ansichten irgendwie rauskitzel auch aus euch. Ich weiß ja, dass Michi Mauder so ein bisschen satanistisch ist und Corbinian, du bist eher so der Atheist, habe ich gedacht, dass du jetzt irgendwie da auf Esoterik machst und so, hätte ich jetzt nicht.
Nee, also das mit der Esoterik, das war auch gelogen. Aber tatsächlich, ich finde es ganz faszinierend. Es gibt ja sowas, tatsächlich sowas wie eine Church of Satan. Habt ihr davon schon mal was gehört?
Ja, nur in Filmen.
Ja, also
ich bin ja jeden zweiten Sonntag.
Okay, konntet ihr euch nicht einen anderen Tag raussuchen? Muss es Sonntag sein?
Nee, gerade da. Weil es gibt so relativ wenig Überschneidung. Die Jungs haben am Sonntag nichts zu tun.
Ach, stimmt. Ja, verstehe. Ja, nee, ist ja auch klar, also ich meine, letzten Endes ist es ja auch gesetzlich so geregelt, dass Sonntag halt für jeden frei ist. Da muss man auch sagen, okay, nehmen wir, was man kriegt. Irgendwie.
Ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass es ja da einen Zusammenhang gibt. Dass das Wochenende ja nur existiert, weil der Sonntag ein heiliger Tag ist.
Ja, ach so, ja, na, genau, klar. Und ist das, versteht ihr euch Satanisten, versteht ihr euch so, also so Yin und Yang-mäßig? Also könnt ihr quasi nicht funktionieren ohne quasi das Christentum?
Boah.
Ist das so eine Ergänzung? Ja, also, ist das ein Add-on zum Christentum oder was ist das?
Du darfst ja nicht vergessen, dass Luzifer ein gefallener Engel ist, dass der ja grundsätzlich die ganze Engelsschule durchlaufen hat.
Engelakademie?
Ja, der war auch, glaube ich, Klassenbester. Mhm. Hat sich dann aber gesagt, ich mache meinen eigenen Himmel mit Koks und Nutten. Also der kennt sich schon aus, der weiß schon, worauf es ankommt. Und
Im Boden, der Himmel ist auch im Boden drin. Also nicht in der Luft, genau. Quasi.
Konnte sich für 360 Marks konnte er sich da seinen eigenen Himmel einrichten.
Callbacks!
Callback! der weiß, wie das läuft und warum soll man den nicht auch gut finden?
Ey, weil wir jetzt gerade beim Thema Religion sind, mir ist was eingefallen, was ich unbedingt mal erzählen musste. Ich habe mich so dumm gefühlt. Ich hatte hier für einen Monat in der Wohnung, wo ich wohne, einen Mitbewohner aus dem Iran. Der hat hier einen neuen Job gefunden und kam straight aus Teheran nach Deutschland, nach München, um hier irgendwie IT-mäßig irgendeinen coolen Job zu machen. Und da habe ich so mit dem ein bisschen gequatscht. Und habe ihn so gefragt, nach einer Woche oder so, hast du dich dran gewöhnt, hier so Ladensöffnungszeiten und so. Und er so, es ist schon nicht so cool und bla bla bla. Und ja, er ist ja auch auf der Suche nach einer Wohnung und das ist ja auch nicht so chillig und so. Und dann habe ich ihm so ein bisschen was erzählt und dann ist mir aufgefallen, Alter, ich erzähle gerade einem Iraner, was die Kirche hier für einen geisteskranken Einfluss hat. Also wirklich so. Ich habe ihm so gesagt, ja, weißt du, warum wir nur bis 8 Uhr, warum die Läden nur bis 8 Uhr aufhaben? Ja, weil in Bayern einfach die Kirche noch wahnsinnig mächtig ist und die sagt einfach, nö, Ladenschlussgesetz muss 8 Uhr sein. Oh, weißt du, warum wir so wenig Wohnungen in München haben? Weil die Kirche, die möchte gerne, dass man ihre scheiß Türme von überall aus sieht, deshalb dürfen Häuser nicht höher sein als die Kirchtürme. Und ich habe mir gedacht, ich habe das so erzählt und habe mir gedacht, wow, ich erzähle das einem Iraner, der faktisch in einem Gottesstaat doch lebt.
Und dann hast du gemerkt, wie ähnlich ihr euch doch seid und Ähnlichkeiten
und es eigentlich gibt. Und er hat mir so gesagt, im Iran, da hat alles 24-7 auf und ich habe mir so gedacht, wow, wie schön. Das klingt wundervoll und es ist mir beim Sprechen, ist mir aufgefallen, wie hinterwäldlerisch das doch ist.
Ja, aber vielleicht Gott, willst du ja in den Iran jetzt, also hast du quasi jetzt schon ein Visum beantragt, das ziehst du um.
Nee. Da kommt man jetzt ja gar nicht mehr rein. Wenn da einmal im Pass steht, dass man in Amerika war, dann kommst du ja nicht mehr in den Iran rein. Das darf man ja nicht vergessen. Aber an sich soll das natürlich sehr schön sein. Ich habe nur schöne Erfahrungsberichte gehört aus dem Iran. Und auch, dass die Leute dort wohl sehr, sehr nett sind und alle und doch eine große, nicht Mehrheit, aber eine große Hälfte oder ein großer Teil der Bevölkerung schon unter den Restriktionen dieser sehr religiösen Regierung eben leidet. Aber das ist überhaupt nicht funny, dieses Thema.
Leo, hast du jemals einen Dienstleistungsjob gehabt? Irgendwo an der Kasse gesessen oder irgendwo?
Ja, warum?
Weil ich ein großer Vertreter von Ladenschlusszeiten bin.
Buh!
Ja, eben, weil ich glaube,
also Nachtschichten vor allem sind ein Scheiß.
Nachtschichten sind das Geilste, was es gibt. Ich habe...
Oh. Kann ich dir ein Hotel empfehlen, die immer Nachtschichtler suchen und ich weiß auch, warum sie die suchen.
Naja, gut, okay, ich weiß nicht, wie es am Hotel ist, aber ich bin ein Dreivierteljahr bin ich Vollzeit nachts Taxi gefahren und dann bin ich während des Studiums noch 5 Jahre oder so weiter nachts Taxi gefahren am Wochenende. Und das war super geil. Also mir hat das wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und aufgrund dessen, weil mein Leben da so viel nachts stattgefunden hat, kam ich einfach mit so Geschichten wie der Bank oder irgendeinem Amt, was einfach nur bis 12 offen hat, da war ich 4 Stunden im Bett. Das ist absolute Scheiße. Und deshalb finde ich, könnte man das schon den Leuten selbst überlassen, wie sie ihren blöden Laden aufmachen oder nicht. Und ob sie da wen finden, der bereit ist, halt eine Nachtschicht zu machen oder nicht. Weil es gibt Leute wie mich, die sich in der Nacht wesentlich besser, also deren Schlafrhythmus einfach auch so gebaut ist, dass es besser ist so. So. Hm. Das ist meine Meinung. Das cool. Ist meine ungefilterte, unironische Meinung.
Das freut mich, aber das hat hier nichts verloren. Also weder ohne Filter zu sprechen, noch ohne Ironie, das ist ein bisschen völlig fehl am Platz. Das schneide ich auch alles raus. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch eine Frage. Und dann beenden wir den ersten Teil der Folge, der Doppelfolge.
Wollen wir nicht die Frage beantworten, die wir. Ah, nee, machen wir
das. Das war die Höllenfrage, oder?
Nein. Ja. Ich meine die Frage, die wir gestellt
haben. Das machen wir in Teil 2.
Okay, machen wir in Teil 2. Alles klar.
Okay, gut. Frage. Ich würde mir jetzt mal stellen, wenn das okay ist für euch.
Ja, mach.
Und zwar, erstes Tattoo. Normal, dass ich Angst habe, es zu bereuen. Ich habe mir letztens einen Tattoo-Termin gemacht für mein erstes Tattoo. Das möchte ich schon länger haben und es hat eine wirklich sehr tiefe Bedeutung für mich. Zum Glück. Es ist nur klein und unten an meinem Knöchel eine Blume. Ich bin 18. Ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass ich das Tattoo haben will, aber weil der Termin erst in 2 Monaten ist, mache ich mir immer mehr Gedanken. Wie gesagt, ich bin mir eigentlich sehr sicher mit dem Tattoo. Ist es normal? Blablabla. Blablabla. Ich bedanke mich für jede ernst gemeinte Antwort.
Okay, ja, na gut. Meinung, ja, sorry.
Michi, ja, erzähl doch mal, hast du ein Tattoo? Und dann deine Meinung zu dem Thema.
Ich habe 2. Habt ihr Tattoos oder bin ich der Einzige?
Ach stimmt, du hast ja wirklich welche, ja.
Ja.
Nee, ich hab keins, nee. Ich wollte immer eins, aber ich habe mir nie eins dann gemacht.
Ich habe auch keins, ich habe aber allerdings recherchiert über dich, Michi, und habe dann auch herausgefunden, dass du eben auch Tattoos hast. Also schieß mal los.
Ja, ich finde das, find das sehr gut und auch Leos Reaktion gerade zeigt sehr deutlich, wie so, ach stimmt, richtig. Ja, weil ich bin so der Typ, dem das keiner zutraut irgendwie, aber mir traut auch keiner zu, dass ich 6 Jahre in der Metalband gespielt habe, deswegen ist das okay. Ich hatte diese Erfahrung auch, also ich war 19, als ich mir mein erstes Tattoo habe stechen lassen. Und das
so
war,
früh?
Ja.
Wow. Wow, ja, okay, ja.
Oder war ich 19? Vielleicht war ich schon 20, aber irgendwie sowas. Es ist ein Tattoo, das damals nicht total reaktionär entstanden ist, aber auf jeden Fall aus einem Moment heraus, der mir heute nicht mehr so viel bedeutet wie damals.
Jetzt werd spezifisch bitte, Michi. Was ist das Tattoo?
Ich habe mir ein Zitat stechen lassen, was ich in Californication das erste Mal gehört habe und was mich danach ein paar Wochen lang nicht mehr in Ruhe gelassen hat. Das ist ein bisschen cheesy.
Das ist immer das Ding mit, finde ich eine super Serie, will ich an der Stelle sagen. Es ist immer das Problem mit Zitaten, gell?
Also nein. Also es ist, ich muss sagen, es ist ein Zitat über das, also das schon ein anderweitiges Zitat war, über das in der Serie gesprochen wurde. Also es ist kein Zitat von Hank Moody.
Ah, okay, willst du es für uns teilen?
Ja, es ist, Satisfaction is the death of desire, ist der Spruch, der auf meinem linken Oberarm steht.
Das stimmt.
Und das ist also jeder, der das liest, sagt als erstes, deep. Aber dann kein weiterer Kommentar mehr dazu. Und es ist so, dass ich, wie gesagt, aus dem Moment heraus habe ich mich dazu entschieden, das zu mir stechen zu lassen. Aber ich würde es heute auf keinen Fall mehr so machen. Allerdings stehe ich voll dazu. Und es ist auch einfach das, warum ich das immer so extrem witzig finde, wenn Leute sagen, Mensch, wenn du alt bist, dann bereust du das doch total und das sieht doch dann scheiße aus. Aber es sind halt einfach Abschnitte in deinem Leben, zu denen du dir gedacht hast, jetzt lasse ich mir da was stechen, um mich dran zu erinnern oder warum auch immer. Und auch wenn das jetzt vielleicht nicht mehr deine aktuelle Lage ist, ist es ja umso schöner, dann diesen Moment zu haben oder dieses Ding zu haben, wo man sich an diesen Moment seines Lebens erinnert.
Ja, das
deswegen
stimmt.
Deswegen sage ich go for it. Und auch die Tatsache, dass man 2 Monate auf einen Termin für eine kleine Blume warten muss, zeigt, dass es ein sehr guter Tätowierer ist. Und auch das ist ein etwas Gutes. Also je länger man warten muss auf ein Tattoo, desto besser, weil dann heißt es, dass es ein gutes Tattoo wird.
Okay, aber noch eine Nachfrage dazu. Jawohl. Und zwar, du hattest, die Frage ist ja, Angst vorher es zu bereuen. Und hattest du vorher die Angst zu bereuen? Also jetzt bereust du es offensichtlich nicht, das ist ja cool. Das heißt, die Angst war in jedem Fall nicht gerechtfertigt. Aber hast du gehadert oder warst du da sehr, sehr bestimmt?
Ich glaube, zu einem gewissen Punkt hatte ich die Einstellung, die ich jetzt habe, auch damals schon. Von wegen, auch wenn es irgendwann mal nicht mehr so zu meiner Lage passt, ist das einfach was, an das ich mich erinnern kann. Und ich hatte da eigentlich keine, ich war natürlich aufgeregt und überhaupt und sowieso. Und mein Tätowierer hat auf seinen Wangenknochen einen Anker tätowiert gehabt.
Immerhin kein Hakenkreuz.
Und ich kam da mit 19 Jahren rein, habe irgendwie 67 Kilo gewogen bei über 1,90 Körpergröße und wollte mir ein Tattoo stechen lassen. Das war sehr nervenzerfetzend, aber dass ich das wollte und ob ich das mache, gab es eigentlich, glaube ich, nicht wirklich große Bedenken.
Cool. Ich glaube auch tatsächlich, dass es nur so funktionieren kann, also mit den Tattoos. Ich glaube, wenn man sagt, okay, ich hätte gerne ein Tattoo, aber ich weiß nicht welches, ich will mir irgendwas stechen lassen, ich glaube, dann ist das der falsche Beweggrund. Ich glaube, man muss wissen, was man für ein Tattoo haben will, sonst ist das irgendwie, sonst bringt es nicht. Michi, weil du meinst ja, du hast noch ein zweites Tattoo und weil du vorhin ja auch so klangst, als hättest du damit Erfahrung, ist das zweite Tattoo eine kleine Blume an deinem Knöchel?
Nein, das ist ein Anker auf meinem Wangenknochen.
Callbacks.
Ja, wollte ich mir in Erinnerung an meinen ersten Tätowierer stechen lassen.
Mit dem du dann auch eine Beziehung hattest, über mehrere Jahre.
Wir wohnen heute noch zusammen.
Aber ihr seid nicht mehr zusammen, ihr teilt euch quasi nur noch eine Wohnung.
Genau, wir waren 7 Jahre zusammen und sind jetzt seit einem halben Jahr getrennt, aber wir teilen uns die Wohnung.
Ja, es ist ja auch wirklich verrückt, die Mieten in München. Das muss man doch. Das muss man schon noch sehen. Leo, wie sieht's bei dir aus? Tattoo? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Oder?
Ja, natürlich. Natürlich. Anfang 20 denkt man darüber nach und lässt sich eventuell stechen. Ich habe es aber nie durchgezogen. Ich finde, dass die Idee, die ich da hatte, immer noch nicht komplett scheiße. Ich habe nur
spezifisch, Leo.
Ja, okay. Ich fand den Spruch hier vom Joker aus Batman so cool. Warum denn so ernst? Und ich hätte den gerne auf Deutsch irgendwo gehabt. Und habe ich aber nicht gemacht.
Okay, ich bin, ja.
Ja, ich bin auch froh, dass ich es nicht gemacht habe.
Ich bin auch froh, dass du es nicht gemacht hast.
Ja. Michi, ich hatte noch eine andere Idee. Pass auf, ich hatte noch eine andere Idee. Und zwar gibt es doch so Gangster, haben doch auf den Fingerknöcheln immer so, keine Ahnung, weiß ich nicht, A-Cup oder sowas steht, ne? Und da habe ich mir gedacht, als alter Gamer, GLHF, GG, well played. Also GLHF, GGWP. Wäre doch super geil, oder?
Das passt doch auf keinen Knöchel der Welt. Was
naja,
du
doch. Pro Finger.
Ja, auf dieses mittlere Fingergelenk.
Genau
was
da.
Was man so schön in den Rap-Videos in die Kamera halten kann.
Genau, ja, auf die Fäuste quasi.
Okay.
GLHF, GGWP. Das würde ich gerne mal sehen. Für good luck, have fun, good game, well played.
Ach so, aber wer ist
das? Das sagt man sich so, wenn man im E-Sport hin und wieder unterwegs ist.
Wie wäre es, anderer Pitch für dich noch? Auf die Finger WASD.
Aber auf die Innenseite.
Ja, okay, na gut.
Das ist eigentlich ziemlich witzig.
Warum auf die Innenseite? Das verstehe ich jetzt nicht.
Weiß ich nicht.
Naja, dass du es einfach nur zusammenlegen musst.
Ja, genau. Also, du schaust auf deine linke Hand und dann A, der Mittelfinger aufs W, der Ringfinger aufs A. Ah, WASD. Ja, so passt das.
Okay, gut. Alles klar. Ja. Also, dass es quasi zu dir zeigt. Ja, jetzt habe ich es verstanden.
Ja, genau.
Aber nimmst du nicht den Mittelfinger für W und S her?
Ja, das ist schwierig. Ist mir auch gerade aufgefallen, während ich die Finger darauf gelegt habe.
Ich muss das gerade machen, um herauszufinden, wie man das eigentlich macht.
Ich auch.
Ach so, dann habe ich all die Jahre kein Wunder, dass ich so schlecht in Counter-Strike bin.
Ja.
Du hast einen kleinen Finger noch hergenommen.
Ja, einen kleinen Finger irgendwie immer noch eingebaut. Ich dachte,
der kleine Finger ist für Steuerung und Umschalttaste und so. Aber wo war ich stehen geblieben? Ah ja, genau, bei Tattoos. Ich finde es ja auch alles schön und gut, solange man nicht irgendwie. Also ich finde aktuell, wie Pete Davidson rumläuft, das finde ich, ist ein absolutes No-Go.
Ja, auch die ganzen Cloud-Rapper und sowas, die sich mit 18 das Gesicht zutätowieren lassen.
Aber das sind Musiker und Rockstars. Pete Davidson ist ein Comedian und der sieht aus, als ob er ein Rockstar wäre. Aber er ist ein Comedian und das passt nicht.
Aber
sorry,
ich find,
da bin ich konservativ.
Nee. Ja, da denkst du, finde ich echt in Schubladen. Also du kannst jetzt nicht sagen, ja, der sieht jetzt so aus. Dann willst jetzt Dave Chappelle sagen, er darf keine Baggy-Pants mehr anziehen oder was? Also nee, das darf doch jeder halten, wie er will. Also nur weil er ein Comedian ist, muss der ja kein Jürgen von der Lippe Hawaii-Hemd anhaben.
Ja, aber das sieht nicht lustig aus. Der sieht so böse aus, so wie so ein Rocker. Finde ich doof.
Naja, er sieht aus wie ein sehr kranker Rocker.
Das stimmt. Ja.
Das ist nicht aber der hat zum Beispiel viele Tattoos.
Ich glaube, Pete Davidson hat wahrscheinlich die Zigarillos aus dem Automaten gezogen und hat gesagt, okay, ich bin all in.
Das wird mein Leben.
Ja. Das ist also so irgendwie Gesichtstattoos oder an den Händen und sowas, das sind einfach so, wenn sonst kein Platz mehr ist, ja, aber irgendwie damit anfangen, finde ich irgendwie komisch.
Cool. cooles Fazit, finde ich, für den ersten Teil der Doppelfolge. Die magischen Worte von Michi Mauder. Und dann würde ich sagen, dann machen wir hier einen Cut und gehen dann quasi in Folge Nummer 2.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Dankeschön. Tschüss.